Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank für das ganze positive Feedback von euch in den letzten Tagen und Wochen zum neuen Darts Magazin. Ihr werdet es fast alle mitbekommen haben, dass die erste Ausgabe jetzt raus ist für das neue Dart Magazin für den Amateursport. Unten findet ihr auch alle Links und so weiter, weil immer wieder Leute fragen, wo der Bestelllink zu finden ist. Ja, Feedback echt überwältigend. Hätte ich vorher tatsächlich nicht gedacht, dass es so krass wird. Von daher lieben Dank an der Stelle an jeden, der da positive Worte mir entgegengebracht hat und die Sache unterstützt und teilt und ja, Freunden davon berichtet. Und auch heute bin ich zum Glück nicht alleine, sondern habe wieder einen ganz spannenden Gast. Jemanden, den ich selber das erste Mal live erlebt habe vor kurzem bei der Sapphire Darts Trophy, werden wir auch noch drüber sprechen. Heute bei mir Kevin Jussen. Hi.
Hi, grüß dich, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Dein Name ist mir tatsächlich natürlich bei der Next Gen aufgefallen, aber auch das erste Mal so richtig präsent, wie ich gerade schon gesagt habe, beim Sapphire Darts Trophy Turnier. Das war so das größte Turnier, weil ich selber bisher mitgespielt habe. Nicht sonderlich erfolgreich. Ich hatte echt zu tun an dem Tag, auch mit der Wärme und Co. Und auch generell, ja, war ich echt nicht gut drauf den Tag, muss ich sagen. Mein Spiel war echt schlecht. Aber dein Name ist extrem rausgestochen, denn du warst auch im Average immer eigentlich in den Top 3, eigentlich immer jenseits der 80. Hast da wirklich richtig starke Darts gespielt, auch den einen oder anderen Zwölfer ins Board gebrettert. Und ja, jetzt habe ich so ein bisschen weiter auch verfolgt, was du machst. Kurz danach kam auch noch ein spannendes Video, werden wir auch gleich nochmal drüber reden, was viral gegangen ist, wo du eine große Rolle gespielt hast. Kevin, vielleicht für die Zuschauer, die dich auch noch nicht so groß auf dem Schirm haben, erzähl uns mal so ein bisschen, wie du zum Dart gekommen bist, aus welcher Ecke Deutschlands du kommst und wie so aktuell dein Spielstand aussieht.
Also ich komme aus der Nähe von Dortmund in Hagen. Average-technisch bin ich so aktuell bei zwischen 70 und 80, ist alles dabei. Wie ich zum Dart gekommen bin, ich habe lange zu Hause gespielt. Und dann wie bei vielen anderen auch natürlich über die WM. Und habe mich dann, komme eigentlich aus dem E-Dart. Habe lange E-Dart gespielt und spiele jetzt seit 2 Jahren nur noch Steel-Dart.
Wie lange ist es jetzt her, dass du angefangen hast mit Dart?
10 Jahre tatsächlich schon, spiele ich schon.
Und dieser Wechsel von E-Dart zu Steel-Dart, also hast du jetzt, sag mal, du sagst jetzt seit 2 Jahren, hast du vorher gar kein Steel-Dart gespielt, sondern nur E-Dart oder war die mischt und hast dich jetzt verlagert?
Also ich habe zu Hause nur Steel-Dart gespielt, vereinstechnisch nur E-Dart und dann habe ich mir irgendwann gesagt, im E-Dart hast du jetzt sozusagen keine Lust mehr, konzentrierst dich nur mal auf Steel-Dart und ja, seit 2 Jahren spiele ich halt aktiv Steel-Dart.
Ja, ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung, wenn ich mir so die Leistung angucke und in welche Richtung das bei dir läuft. Du hast jetzt gesagt, zwischen 70 und 80, sehr bescheiden, sage ich mal, denn bei dir sind natürlich auch viele 90 und teilweise 100 plus Spiele bei, wenn man jetzt die kleinen Distanzen sich anguckt. Und wir können vielleicht ja mal auf, würde ich sagen, ja, so das größte Highlight wahrscheinlich auch deines Jahres bisher uns anschauen. Denn du hast vor kurzem im Kreuz Ass in Gevelsberg, schöne Grüße auch an der Stelle, da war auch der Turnier, wo ich neulich dabei war. Und ich glaube, das ist für dich auch eine Stammlocation. Da hast du tatsächlich neulich im Turnier deinen neuen Data geworfen und der ist so ja auf Kamera.
Genau, der erste Neundarter für mich überhaupt. Der erste Neuner im Kreuzers und dann noch auf Kamera. Ich glaube, da kann man sich keinen besseren Zeitpunkt aussuchen.
Nee, auch ein echt sehr cooles Video. Könnt ihr euch auf jeden Fall auf dem Account von Kevin noch angucken. Der ist natürlich auch unten wie immer verlinkt. Erzähl mal so ein bisschen von dem Augenblick. Also du sagst, das ist doch generell dein erster Neuner gewesen. Das ist ja noch mal krass besonderer. Ja, nimm uns mal so ein bisschen mit in den Tag. Hattest du generell schon so einen krassen Touch oder kam mit eher aus dem Nichts? Wie war das so?
Tatsächlich nicht. Ich hatte damit auch gar nicht gerechnet. Ich hatte jetzt auch schon des Öfteren im Kreuz das mal so 6 Perfekte, aber dann habe ich mir immer Gedanken gemacht, oh, jetzt könnte ein Neuner passieren oder guck mir gerade jemand zu. In dem Moment hatte ich das nicht. Ich habe die 280er geworfen und habe gar nicht realisiert, was da jetzt hätte möglich werden können. Ja, habe mich einfach ans Board gestellt und ja, habe die 3 Pfeiler getroffen, habe das auch erst danach realisiert. Vorher habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht.
ist wahrscheinlich auch das Beste, eben nicht in dieses Nachdenken zu kommen. War für dich immer so, also hattest du schon davor mal Pfeile irgendwie privat jetzt beim Training oder so auf dem Neuner und hast doppelt verfehlt oder hattest du noch nie vorher 8 Perfekte?
Also ich hatte 7, war im Privat zu Hause, waren 7 Mal öfteren, aber halt der Triple 19er wollte nie dahin, wo er hin sollte. Und das war jetzt zum ersten Mal 8 und dann natürlich der 9. hinterher. Ja.
Ja, absolut Wahnsinn. Der Moment ist auch für mich immer noch, also ich bin weit entfernt noch vom Neuner. Ich glaube, mein Bestes waren 6 Perfekte bisher. Aber es ist für mich so auch immer das, wo ich sage, also einen Neuner mal zu spielen, das muss so krass sein vom Feeling, wenn du wirklich 9 Mal hintereinander perfekt triffst. Also ja, Glückwunsch an der Stelle und das ist auf Kameras natürlich ein absolutes Highlight. Ich habe tatsächlich bei der Sapphire Darts Profi da 141 in my check. In so einem schönen Gurkenleck, wo vorher irgendwie nur 26er und 40er und so ein Schmutz kam. Und da habe ich mir auch gedacht, so 141, wenn die mal so wirklich steckt, das fühlt sich ja schon echt gut an. Aber dann noch zweimal 180 vorher, da ist mir wieder mal so klar geworden, wie krass das eigentlich ist, so einen Neuner ans Board zu bringen.
Ja, das ist halt, meistens schaltet sich der Kopf nach 6 Perfekten an. Das ist tatsächlich so. Aber wenn man immer in diesem Tunnel kommen könnte, wo man nicht darüber nachdenkt, ich glaube, da würden viel öfter so welche fallen. Aber wenn das so einfach wäre.
Ja, wir sind dann gespannt, wann der zweite auf Kamera von dir folgt. Jetzt bist du ja drin im richtigen Fahrwasser. Bevor wir so auf deine ganzen Turniere, was du so spielst, du machst ja auch viel Next-Gen-Bundesliga und Co., mal eingehen. Viele sind ja, die zuhören, natürlich noch nicht auf deinem Niveau. Ich selbst ja auch weit entfernt. Hast du vielleicht den einen oder anderen Tipp so aus dem Training, den du mitgeben kannst für Spieler, die zuhören?
Also ich, der selber kaum trainiert zu Hause, ist natürlich jetzt schwierig, irgendwas zu sagen. Ich sage immer, also zu Hause spielt man immer am besten, weil man da gewohnte Umgebung hat. Um besser zu werden, sollte man wirklich die lokalen Turniere, sei es jetzt Stilart oder Edert, das ist egal. Aber man sollte wirklich die regionalen Turniere spielen, um besser zu werden. Da hat man nämlich diesen Druck, gucken Leute zu, man muss performen. Also das ist halt, spielt Turniere, dann wird man automatisch besser.
Jetzt sagst du, trainierst recht wenig. Ist es dann bei dir so, dass du jede Woche versuchst, mehrere Turniere zu spielen und das sozusagen dann dein Fokus ist? Oder wie machst du das?
Also ich bin jeden Donnerstag, so gut wie jeden Donnerstag in Gevelsberg. Das ist auch einer der besten Trainings, die man haben kann. Da ist Average von 30 bis 90 ist da alles vertreten. Zu Hause trainiere ich vielleicht, wenn es hochkommt, unter der Woche mal so 1, 2 Stunden tatsächlich. Zeitlich schaffe ich das auch anders gar nicht. Ja, am Wochenende eventuell noch das ein oder andere Turnier mitnehmen. Also ich sag mal so unter der Woche so 2 Turniere plus 2, 3 Stunden zu Hause. Mehr ist da aktuell nicht drin.
Ja, umso stärker dann die Leistung, beziehungsweise für viele ist es ja so, habe ich jetzt schon oft gehört, dass man, wenn man dieses gewisse Niveau dann irgendwo erreicht, das Training bei vielen so runtergefahren wird und die dann sich nur noch auf die Turniere konzentrieren, weil ja auch dieses Selbstbewusstsein irgendwann da ist, dass man sagt, okay, ich habe jetzt zwar 2 Tage keine Pfeile in der Hand gehabt, aber wenn ich sie heute anfasse, dann wird es schon wieder laufen. Ich weiß ja, was ich kann. Also ich glaube, dieses Selbstvertrauen spielt da eine große Rolle, dass man ja, so wenn man noch nicht so gut spielt, öfter sozusagen sich denkt, ich brauche noch mehr Training und so, um in diesem Modus und in diesem Fokus irgendwie zu bleiben. Also ja, ich glaube, da stehst du nicht alleine da, dass du recht wenig trainierst auf diesem Niveau. Du hast jetzt Gevelsberg schon angesprochen, einmal. Ich habe gesehen, da hast du auch über das ganze Jahr diese Turnierserie, da war, glaube ich, auch neulich dieses Masters-Turnier. Da hast du, glaube ich, auch über das ganze Jahr Ende 70 gespielt im Average, ne? Über irgendwie 150 Spiele oder so.
Ja, ich glaube, da war ich. Ja, das kann sein. Ich glaube, da hast du recht. Ich habe aber nicht genau reingeguckt in die Statistiken. Aber ich glaube, da in dem Bereich war das, ja.
Also da ist auf jeden Fall schon eine Menge möglich. Wie war denn das für dich? Das interessiert doch immer viele. Du sagst, du spielst jetzt schon seit 10 Jahren. Wie schnell hast du, auch jetzt, wenn du Edert gespielt hast und so, dieses Niveau erreicht, was du jetzt spielst? Also war das schon nach 1, 2 Jahren so und du spielst jetzt schon sozusagen so lange auf dem Niveau oder wird es stetig besser?
Also es hat ziemlich lange gedauert. Also ich glaube erst seit Seit 10 Jahren spiele ich ja. Ich glaube, es hat so 7, 8 Jahre tatsächlich gedauert, bis ich das jetzt so langsam gespielt habe, was ich jetzt spiele. Ich glaube, seit einem Jahr ist das wirklich, geht das ständig nach oben. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass ich halt jeden Donnerstag auch in Gevelsberg bin. Aber wie gesagt, einem Jahr ist das, geht das so ständig nach oben tatsächlich erst.
Ja, das ist, glaube ich, was Mut macht für viele, die zuhören. Weil oft habe ich Gäste hier, die sagen, die jetzt auch so auf deinem Niveau spielen, die sagen, da ist einfach halt auch viel Talent dann da. Und nach 1, 2 Jahren haben sie dieses Niveau dann auch drin. Und deshalb ist es schön, nochmal zu hören, dass es das auch mal ein bisschen länger dauern kann, bis man richtig seinen eigenen Modus findet, vielleicht auch seinen Wurf fein geschliffen hat und so weiter. Also, glaube, das macht vielen Mut, die noch nicht an dem Punkt sind. Dann lass uns mal rübergehen in die Next Gen. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Ihr hört es ja natürlich wieder ein paar Wochen später. War gerade auch wieder Next Gen Blog. Und da warst du sehr erfolgreich unterwegs. Berichte uns mal so ein bisschen von dem Wochenende. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache an dieser Stelle. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, das Magazin zu diesem Podcast hier ist jetzt erhältlich. Rising Darts, die Zeitung für den Dart-Amateursport. Ja, Riesenprojekt. In den letzten 3, 4 Monaten habe ich da jeden Tag dran gesessen und gearbeitet. Und ich glaube, das Projekt ist sehr gut geworden. Feedback ist auch super von euch, von allen Seiten bisher. Schaut da gerne mal rein. Risingdarts.com findet ihr die dazugehörige Website. Ihr könnt die über eBay bestellen, ganz entspannt, auch per PayPal und Co. zahlen. Ihr könnt gerne als Verein auch mehrere Exemplare bestellen. Dann schreibt mir gerne eine Mail oder bei Instagram. Unten in der Beschreibung und in den Shownotes findet ihr alle Links. Und jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge.
Ja, das war halt der geliebte Modus Double In, Double Out samstags. Bin direkt mit der Niederlage reingestartet tatsächlich. Samstag, aber auch gegen starken Gegner. Konnte mich dann in der Gruppe noch 2x3-0 durchsetzen. Gruppenphase ging es eigentlich auch relativ gut durch. Dann im Viertelfinale war halt im Decider Schluss. Vielleicht hätte ein Halbfinale noch drin sein können. Aber im Viertelfinale habe ich den Matthias Ehlers dann im Decider 4-3 verloren. Sonntag war halt Setzliste. Ich war gesetzt an Platz 40, meine ich. Durch das Preisgeld einen Tag vorher. Hatte meine Gruppe souverän durchgekämpft. Konnte mich dann in der K.O.-Phase noch gegen David Schlichting und Jared Becker, Grüße gehen raus, wenn man das hört, durchsetzen und dann war halt im Stream im Achtelfinale dann halt 4-1 am Ende war dann Schluss. Aber einmal Top 16, einmal Top 8, ich glaube, hätte man das mir vorher gesagt, hätte ich direkt unterschrieben.
Ja, Top-Leistung, und vor allem auch für den Preis jetzt nicht unwichtig. Ich habe gerade mal hier die Next-Gen-Tabelle, den aktuellen Stand vor mir. Da bist du jetzt auf 40 aktuell. Ich glaube, die Top 20 fahren zur Super League, ne, wenn ich richtig bin.
Genau.
Das heißt, da bist du auf jeden Fall noch in Schlagdistanz. Du hast jetzt 460, 710, der nächste. Also, du wirst wahrscheinlich ja noch 1, 2 Wochenenden spielen, geht man von aus, oder?
Genau, ich werde noch nach Kalka und nach Hillesheim fahren, die letzten beiden Wochenenden, und dann mal schauen, was da geht.
Ja, dann drücken wir auf jeden Fall Daumen, weil da ist ja echt noch viel möglich. Ich sag mal, irgendwie einmal Halbfinale oder sowas erreichen, dann sieht das sehr gut aus, dass da noch was drin ist. Wie ist das für dich, wenn wir gerade schon das Thema mal streifen mit deinen Ambitionen und Zielen? Hast du da sozusagen konkrete Vorstellungen, wo es hingehen soll?
Also die Next Gen habe ich jetzt oder spiele ich aktuell eigentlich nur, um Erfahrung zu sammeln. Das war der allererste Punkt, warum ich da überhaupt teilgenommen habe. Dass natürlich jetzt die Super League eventuell in Reichweite ist, ist natürlich schön. Aber wenn es am Ende klappt, freue ich mich, gar keine Frage. Wenn es am Ende aber nicht klappt, dann bin ich auch jetzt nicht traurig, weil das sind auch, war auch jetzt gar nicht die Absicht, dass ich Super League spiele. Ziele, klar, wenn es natürlich Super League klappt, wäre schön. Die nächsten Jahre vielleicht irgendwann mal European Tour. Ein Event mitnehmen. Da wäre vielleicht noch ein so ein Traum, sag ich mal. Mal schauen, wie es da läuft.
Wie ist das generell so für dich? Also ich sag mal, ich stelle es mir immer so vor, wenn man jetzt, sage ich mal, im Training mal 110 spielt über 3, 4 Legs oder so und dann sowas hat so einen Moment wie du jetzt zum Beispiel mit dem neuen Data, so ja vor Kamera, da merkt man ja selber vermutlich, dass man richtig, richtig geil Dart spielen kann und auch auf dem allerhöchsten Niveau theoretisch mithalten kann, wenn man immer mehr von diesen Momenten kreiert. Ist das was, was irgendwie so wie eine Euphorie in dir auslöst, dass du sagst, Mensch, hier könnte echt was möglich werden, wenn ich mich noch 3, 4 Jahre weiter so entwickle?
Ja, das auf jeden Fall. Also was ich jetzt, wie gesagt, seit einem Jahr spiele und jetzt auch was der Neuner irgendwie ausgelöst hat, seitdem läuft es irgendwie noch ein bisschen besser. Klar, wenn ich jetzt noch 2, 3 Jahre da dran bleibe, klar, freut man sich, mal gucken, was noch so da halt passiert mit dem Niveau.
Ja, das habe ich selbst schon, also glaube ich, ist auch eine Typfrage, wie, sage ich mal, wie schnell man groß denkt oder träumt oder wie auch immer. Aber selbst wenn ich jetzt mal ein Spiel habe, wo ich irgendwie 75 spiele oder so, über 4, 5 Legs, dann ist es für mich ja schon ein sehr, sehr gutes Spiel in dem Augenblick. Und dann habe ich schon diese, dass ich mir denke, Mensch, da könnte echt was gehen, wenn ich immer weitermache und immer besser werde und so weiter. Und auf deinem Niveau sind ja nochmal was völlig anderes. Du bist ja dann wirklich in deinen, sag ich mal, Spitzen, die du spielst, schon nah dran am Profiniveau. Deshalb, ja, also ich glaube, da ist ganz, ganz viel möglich. Ich habe ja, wie gesagt, deinen Wurf und auch deine Spiele ein bisschen so verfolgt in Gewitzberg bei der Trophy. Und ich glaube, da sind nach oben keine Grenzen gesetzt an sich.
Ja, wollen wir hoffen, ne? Also mal schauen, was da noch wird.
Du spielst ja auch Bundesliga, habe ich gesehen. Ich glaube in der zweiten Bundesliga, ne?
Genau, jetzt mit Datona aufgestiegen vor kurzem.
Also ist jetzt deine erste Bundesliga-Saison, die kommt quasi.
Genau, das ist jetzt die erste Bundesliga-Saison, die im Stilart für mich kommt, genau.
Und wie ist es bei euch so im Team? Ich habe ja über die Bundesliga auch öfter mal berichtet und auch im Magazin ist ja einiges dazu enthalten. Habt ihr da eine andere Vorbereitung jetzt irgendwie als auf die normalen Saisonvorbereitungen vorher oder wie ist so die Stimmung im Team? Ist große Euphorie da? Erzähl mal so ein bisschen.
Ja, wir haben natürlich alle jetzt Bock, Bundesliga zu spielen. Wir haben jetzt noch ein paar Neuzugänge. Also ich glaube, es wird schon sehr viel Spaß machen. Es hat mit sehr viel Reisen auch verbunden. Manchmal mal ein ganzes Wochenende zum Beispiel mal weg, wenn jetzt gerade kein Heimspiel ist. Aber ich glaube, wir haben, also was ich so in den WhatsApp-Gruppen lese, haben wir auf jeden Fall alle sehr viel Bock darauf.
Ja, das sollte auf jeden Fall auch so sein. Du hast jetzt gerade Reisen angesprochen. Das ist ja für viele Spieler, die, sag mal, ambitioniert sind, immer so ein Thema, auch wie man diese ganzen Sachen finanziert. Also jetzt gerade auch Next Gen und solche Sachen. Wie ist es bei dir? Hast du schon kleine Sponsoren, die da so ein bisschen helfen?
Also ich habe einen Sponsor, der nennt sich Wupperdarts. Das ist ein Dartladen in Amrale vom Wald. Die unterstützen mich da ein bisschen. Und sonst habe ich aktuell noch nichts. Aber mal schauen.
Ja, ist auch immer, glaube ich, schwierig, das erstmal aufzubauen und so die Kontakte zu machen und Co. Das haben, glaube ich, viele Spieler ein Problem. Ich sehe da ja jetzt ja selbst bei mir Podcast, Magazin und so. An der Stelle schöne Grüße an alle, die Unternehmer sind oder so und zuhören. Auch wir suchen immer wieder Sponsoren und jetzt gerade auch in der nächsten Ausgabe vom Magazin natürlich seid ihr herzlich eingeladen, Werbung zu schalten, wenn ihr coole Unternehmen und coole Angebote für die Leute habt. Da meldet euch gern, weil das ist echt nicht so einfach. Gerade in der Dartszene sind wir da ja noch nicht an einem Punkt wie jetzt irgendwie im Fußball oder so, wo das normal ist, dass auch kleine Vereine gesponsert werden oder irgendwelche ambitionierten Spieler und Co. Von daher, ja, umso cooler, dass du schon jemanden hast. Dann schöne Grüße an der Stelle und schön, dass es da Leute gibt, die auch sozusagen die Spieler der zweiten Reihe unterstützen. Ne?
Genau, Grüße gehen raus.
Lass uns mal einmal zum Profizirkel kommen. Du wirst ja auch viel Dart so verfolgen, wie wir alle. Hast du da irgendwelche Lieblingsspieler?
Tatsächlich nicht. Ich wusste, dass die Frage kommt, weil ich habe ja schon andere Folgen reingehört. Aber tatsächlich habe ich nicht so, klar, man war ein paar Sympathiepunkte für den einen oder anderen, aber jetzt so einen richtigen Lieblingsspieler habe ich tatsächlich nicht, ne.
Verfolgst du das noch doll jetzt so, so weit wie European Tour Turniere oder so?
Ja, das auf jeden Fall. Das verfolge ich immer. So, wenn ich Zeit habe, gucke ich so viele Spiele, wie es geht, aber das verfolge ich schon sehr aktiv, ja.
Weil es ja auch echt einige Spieler gibt, die so sagen, boah, wenn ich selber auf zwei, drei Turnieren in der Woche bin, dann habe ich keinen Bock, mich noch weiter mit da zu befassen. Für mich ist es ja auch so, bei mir, ich gucke mir ja auch alles immer so irgendwie an, so wie zeitlich gerade funktioniert, aber ich bin ja auch so ein absoluter Nerd, was die Dartgeschichte angeht. Aber ja, es gibt ja auch viele, die das anders handhaben. Was würdest du sagen, Kevin, wenn du jetzt auf dein Spiel aktuell guckst, so stark es doch ist, war das aktuell noch so deine größte Schwachstelle?
Ich sag mal, im Endeffekt immer noch die Doppel wahrscheinlich. Klar, hat man jetzt beim Next-Gen-Wochenende gesehen, dass die Doppel funktionieren, aber ich glaube, das ist immer noch in Drucksituationen, wenn ich mal irgendwie so drei Darts vorbei werfe und ich komme noch mal ran und muss dann die eine von den drei machen, dann wird es dann schon ab und zu ein bisschen schwierig, sag ich mal. Also die Doppelfelder ist noch ein bisschen ab und zu das Problem.
Was auch krass ist bei euch da, das ist mir auch wieder aufgefallen, als ich jetzt vor Ort war in eurer Region. Von uns ist es ja echt ein ordentliches Stück. Ich bin nur 6 Stunden mit meinem Kumpel da gefahren zu eurem Turnier. Bei euch ist echt in der Ecke extrem viel los, dartmäßig, ne? Also ihr könnt theoretisch, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir direkt am Wohnort ist, aber mir haben viele gesagt so, dass sie eigentlich innerhalb von 1 Stunde Fahrt Umkreis jeden Tag Turnier spielen könnten.
Also bei mir ist das so, wenn ich jetzt, sag mal so, eine halbe Stunde Fahrt in Kauf nehme, könnte ich montags, mittwochs, donnerstags, freitags irgendwelche Turniere spielen hier um die Ecke.
Das ist halt schon ein großer Vorteil, muss man sagen, wenn man so eine Region hat. Weil bei uns hier wird es auch immer mehr. Also gerade, ich bin jetzt hier oben in Greifswald und schöne Grüße an meinen Verein hier oben, auch die Dartfighters Greifswald. Die machen auch echt sehr viel. Das ist echt cool, dass man da viele Trainingsmöglichkeiten hat, auch so auf kleineren Turnieren. Aber insgesamt ist es hier halt im, ich sag mal, Osten noch nicht so stark entwickelt wie bei euch. Und ich glaube, das ist ein Riesenaspekt, ne? Jared Becker hat es vorhin schon angesprochen, der hat mir auch schon mal erzählt, dass er eigentlich fast jeden Tag Turnier spielt, weil er das so ernst nimmt. Hast du das von vielen Spielern so, die du kennst, die auf deinem Niveau sind, dass die so viel die Woche spielen?
Ja, da auf jeden Fall. Die spielen jeden Tag 3, 4 Stunden, trainieren die, fahren auf irgendwelche Turniere. Samstags zum Beispiel fängt morgens um 10 Uhr ein Turnier an. Sag mal, die spielen bis 15, 16 Uhr. Entweder gewinnen sie das Turnier oder die fliegen halt früh raus und dann fahren sie abends noch auf andere Turniere. Also, so welche Leute das gibt es ja.
Ja, das hat was, aber die Option, so verrückte Sachen zu machen, hatte ich leider noch nicht, weil so viele Turniere sind bei uns nicht, aber kann ich an sich schon nachvollziehen, dass das der eine oder andere macht. Wie ist denn das bei dir eigentlich, weil du sagst jetzt so, die trainieren dann auch so viel und so und du bist ja auch in Kontakt mit denen, hältst ja auch mit denen. Hast du da so den Gedanken manchmal, was wäre, wenn ich selber auch so viel trainiere, oder glaubst du, dass es dann dadurch auch nicht viel besser werden würde?
Also ich glaube, wenn ich, irgendwann habe ich mir auch Gedanken, wenn du zu viel spielst, könnte das vielleicht nicht mehr so gut sein. Aber also so viel trainiere ich habe früher, viel, vor einem Jahr habe ich noch sehr viel trainiert. Da hatte ich mir Skolia neu besorgt. Da habe ich dann wirklich jeden Tag 2, 3, 4 Stunden abends noch nach der Arbeit noch gespielt. Aber irgendwann ist die Zeit nicht mehr da. Und wenn ich mir denke, wenn du so viel spielst, weiß ich nicht, ob das so gut ist.
Das ist, glaube ich, ein echt spannendes Thema, wozu ich selber mir auch öfter mal Gedanken mache. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch so eine Phase, ich habe jetzt auch gerade Pfeile gewechselt, weil ich ein bisschen was vom Schwerpunkt verändern möchte und so und bin dann auch dabei, mich irgendwie dran zu gewöhnen erstmal. Aber ich hatte auch so eine Phase jetzt davor, wo ich, glaube ich, so ein bisschen überspielt war tatsächlich. Weil das Problem, was ich zumindest bei mir gesehen habe, vielleicht kann der eine oder andere nachvollziehen, ist, wenn ich trainiere 2 Stunden, sag ich mal, bei mir zu Hause zum Beispiel, und dann aber nicht richtig fokussiert bin, weil ich nebenbei eventuell noch da was mache oder noch ein Telefonat habe, was ich führen muss oder was auch immer, und dann nicht mit vollem Fokus an Bord bin, dann endet das Training tendenziell eher da, dass ich gefrustet bin danach, weil ich nicht die Darts werfe, die ich werfen möchte. Und dann ist das Training eher kontraproduktiv, und wenn du das 3, 4 Tage hintereinander machst, dass du eigentlich mit so einem, sag ich mal, wütenden Gefühl aus dem Training rausgehst, dann nimmst du das auch ins Turnier mit rein und das wird eher die Leistung negativ beeinflussen. So war es bei mir jedenfalls. Dass es echt eher dann was gebracht hat, einfach mal 2, 3 Tage Darts wegzulegen und mit einem frischen quasi Kopf dann reinzugehen. Kennst du das auch so in diese Richtung?
Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, am Wochenende Next Gen gespielt. Habe jetzt auch seitdem nicht wieder ein Dart geworfen. Heute ist Donnerstag, heute Abend geht es nach Gevelsberg. Das wird dann wieder die ersten Pfeile sein seit Sonntag. Ja, also, obwohl ich Urlaub habe tatsächlich, aber trotzdem mache ich dann immer so 2, 3 Tage Pause tatsächlich dazwischen.
Ja, es was jeder eigentlich mal austesten kann, weil ich bin auch eher so ein Spieler, ich habe auch echt keinen sauberen Wurf und so und bin auch noch immer, trotzdem, dass ich jetzt schon ein paar Jahre mache, in der Findungsphase sozusagen, wo dann perfekt sozusagen für mich sich passig anfühlt. Aber ich hatte auch immer so diese, dass ich dann gesagt habe, okay, ich habe jetzt ein Turnier gespielt mit, keine Ahnung, 63er Turnierschnitt oder so. Jetzt muss ich quasi die ganze Woche jeden Tag mal eine Stunde trainieren, damit ich das irgendwie halte für das nächste Turnier dann am nächsten Wochenende, damit ich in diesem Flow bleibe und das nicht wieder sozusagen verliere, das Wohlgefühl. Und ich glaube, dass das mittlerweile, glaube ich, dass das eher der falsche Ansatz ist, sondern dass dieses Selbstvertrauen halt eine große Rolle spielt, zu sagen, ja, auch wenn ich jetzt 3 Tage ja nicht geworfen habe, werde ich da halt wieder einsteigen, quasi, wo ich mit der guten Leistung aufgehört habe. Ist das so ein bisschen so das, wie dann bei dir aussieht?
Also, ich sag mal so, ja klar, wenn man mittlerweile einigermaßen gut spielt, denkt man sich, ja, da brauchen wir vielleicht heute jetzt nicht trainieren. Aber wenn man dann auf Turnieren geht, ist man natürlich nochmal ganz anders fokussiert als zu Hause. Wie du schon sagst, zu Hause ist man vielleicht mal abgelenkt von mehreren Sachen. Aber sobald man auf Turnieren ist, oder zum Beispiel ich auf Turnieren bin, dann ist man direkt wieder fokussiert, anstatt sich irgendwie ablenken zu lassen.
Bist du dann, wenn du zum Turnier bist, um in diesen Fokus zu kommen, spielst du dich dann lange warm, bevor es losgeht?
Also ich bin meistens immer eine Stunde vor Turnierbeginn tatsächlich da und spiele dann auch dauerhaft, durchgehend. Sei es als alleine oder vielleicht mal so ein Spielchen mit Kollegen, der auch vor Ort ist. Also ich brauch auf jeden Fall meine Zeit vorm Turnier. Also ich kann jetzt nicht 10 Minuten vor Turnierbeginn da ankommen und muss direkt das erste Spiel spielen. Das funktioniert nicht.
Und wenn du jetzt dich alleine zum Beispiel am Board warm spielst oder so, was machst du da? Also gehst du ernst einfach nur auf Scoring oder machst du irgendwelche Spiele? Wie machst du das?
Also wenn ich alleine an Bord bin, gehe ich halt nur auf Scoring. Wenn man da einen Kollegen mitkommt, spielen wir 121 meistens. Aber sonst alleine einfach nur Scoring. Ja.
Ja, weil ich das nämlich auch kenne. Also ich bin auch immer eher so, dass ich beim warmen Spiel nicht 121 oder sowas mache. Jedenfalls auch nicht alleine, weil ich auch immer erstmal irgendwie so ein vernünftiges Gefühl auf die 20 aufbauen will, am Anfang, dass ich da wirklich eine Sicherheit drin kriege. Ja, von daher kann ich das auf jeden Fall verstehen. Lass uns mal kurz auf die Location in Gevelsberg noch eingehen, weil ihn kennt auch der ein oder andere, würde ich sagen, ist ja auch schon so eine Kultspielstätte geworden. Was ich mich gefragt habe, als ich vor Ort war, da waren ja, ich weiß jetzt ja nicht genau, wie viele Boards das waren, 20 oder so bei dem Turnier. Habt ihr die immer da hängen oder war das jetzt nur für das große Turnier aufgebaut?
Nee, die hängen immer da. Also in dem einen, wenn man reinkommt in der ersten Halle, sind jetzt, glaube ich, 16 Boards, 17 Boards, müsste ich jetzt gerade lügen. Und die zweite Halle hat ja auch nochmal, glaube ich, 10 oder 15 Boards. Die hängen immer da. Die sind immer fest
Okay,
da an der Wand.
das ist ja krass. Ich dachte nämlich, dass die eine Halle sozusagen nur dazu gemietet wurde für den Tag. Aber dass das natürlich dann immer so eine große Location ist, ist auch bei euch in der Region mit das Größte, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist die eine der größten Locations, ich glaube, hier in der Umgebung, weit in der Umgebung, glaube ich.
Ja, dann sag mal knapp 30 Boards, das ist schon wirklich ordentlich für so eine normale Location, die halt immer da ist. Liebe Grüße auch an der Stelle an die Verantwortlichen da, war sehr. Sehr liebevoll, nettes Personal, auch als wir vor Ort waren. Also, da alles super gepasst. Ja, kann man jedem mal empfehlen, wenn er in der Ecke ist, mal vorbeizuschauen. Und ja, dann lass uns nochmal in den Ausblick reingehen für dich selber. Wenn du jetzt dieses Jahr dir anguckst, sind noch irgendwelche konkreten großen Sachen, die jetzt anstehen, außer Next Gen bei dir auf der Planung?
MyDartCourse Championship werde ich mitspielen.
Wenn ihr jetzt zuhört, schon hier laufen, könnt ihr reingucken, wie Kevin abgeschnitten hat.
ja, wie gesagt, die Next-Gen-Turniere nehme ich nochmal mit in Hillesheim und Kalka. Und ich glaube, sonst, dann geht ja auch die Saison wieder los. Bundesliga-Saison. glaube, sonst war, steht dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr so viel an. Größentechnisch, größere Turniere technisch.
Ja, da ist ja auch einige dann noch das ein oder andere wichtige Wochenende, was kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, mein Dartcourt Championship werde ich natürlich auch verfolgen. Wir haben ja jetzt auch gerade Folge gemacht mit dem Micha Wattenberg, der hat alles mitveranstaltet oder der Hauptkopf dahinter ist. Liebe Grüße auch an der Stelle. Und ja, Kevin, ich mache es immer gerne so, dass ich am Ende der Folge ja nochmal das Schlusswort übergebe und mache mal die klassische Frage, weil die eigentlich immer spannend ist, sage ich mal. Wenn du dich selber jetzt treffen würdest, du fängst gerade an mit Dart spielen, aus deiner heutigen Sicht, welchen Tipp würdest du dir mit auf den Weg geben?
Schaut nicht auf Average oder sonst irgendwas, spielt ganz in Ruhe euer Spiel. Wenn am Ende, wenn ihr ein Spiel mit 55 gewinnt, ist es auch egal, Hauptsache ihr gewinnt. Also schaut nicht auf die Average, macht euch nicht zu sehr im Kopf, sondern spielt einfach euer Spiel.
Ja, wunderbarer Tipp. Im Übrigen dazu, wer bei Skolia spielt, ich selber ja auch. Man kann in den Einstellungen, hat mir mein Kumpel Tom neulich freundlicherweise gezeigt, das ausstellen, dass man den Average im Spiel sieht, sondern sieht man erst, wenn das Spiel vorbei ist, den Average. Habe ich jetzt nämlich auch ausgestellt, weil ja, mich lenkt das auch immer ab, wenn ich im Spiel schon sehe, wie es aktuell läuft, nimmt mir auch den Fokus. Und ein guter Aspekt auch nochmal von dir, Kevin. Und dann, ja, danke ich dir für die Zeit, für die Folge. Euch für Zuhören und wir drücken alle die Daumen, dass bei der Next Gen noch einige passiert dieses Jahr, Kevin.
Ja, danke schön, danke für die Einladung, immer wieder gerne.
Ciao, ciao.
Ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.